Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Down to Talk Fantasy Bundesliga Podcasts. Wir machen weiter mit unseren Ranking-Folgen. Diese Folge haben wir uns die Tight Ends vorgenommen. Ich bin aber natürlich nicht allein da, das wäre sonst super langweilig. Deswegen haben wir ein paar Leute eingeladen, und zwar den lieben Inge Meisel.
Hallo, guten Abend zusammen.
Den Björn.
Wunderschönen guten Abend zusammen.
Und wie eigentlich auch in den letzten Folgen zum Stammpersonal geworden, Markus.
Hallo.
Gut, bevor wir jetzt aber tatsächlich mit dem Ranking anfangen, haben wir noch eine kleine Ankündigung, wie eigentlich auch die letzten Wochen. Es geht um den Charity Bowl, aber beim Charity Bowl gibt es auch noch was Besonderes, was Björn uns erzählen möchte. Also erzähl mal, Björn, was gibt es denn da so Neues?
Ja, die reguläre Ankündigung, dass die Anmeldephase noch bis zum 27.08. um 14 Uhr läuft, die mache ich jetzt mal ganz kurz. Also geht dahin und meldet euch an. Wer aber gar keinen Bock auf ein Turnier hat oder vielleicht auch nicht den riesen Geldbeutel, mit dem er sagt, da komme ich vielleicht in das Turnier rein, der kann jetzt neuerdings mit uns Bestball spielen. Dafür gibt es einen Link in der Navigation, Bestball, darauf klicken. Dann muss man ein Registrierungsformular ausfüllen und danach noch eine klitzekleine Spende von 5 Euro oder auch mehr abgeben. Und dann seid ihr garantiert dabei in einer unserer Bestball-Ligen. Das Schöne ist, auch da gibt es was zu gewinnen. Als Preis für jede Bestball-Liga haben wir ein T-Shirt aus unserem Shop. Also gerne mitmachen. Auch da geht alles in den Pott.
Sehr gut. Und für die Hörer, die vielleicht noch nicht so gut Bestball kennen, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was man bei Bestball macht?
Guter Hinweis, das vergesse ich immer gerne. Bestball ist im Prinzip Fantasy-Football, aber nur draften. Man draftet einen kompletten Kader und der bleibt dann so, wie er ist. Man muss kein Line-Up stellen, kein gar nichts, denn entscheidend ist nachher, welche Spieler die meisten Punkte machen. Wenn man also zum Beispiel zwei Quarterbacks im Team hat und einer davon macht 20 und einer macht 10 Punkte, dann ist es egal, wer aufgestellt war, die 20 Punkte zählen auf dein Roster.
Das heißt nicht viel In-Season-Management und so weiter, sondern man draftet nur einmal und dann hat sich die Liga auch im Großen und Ganzen ja erledigt. Man muss da sich nicht mehr um viel kümmern. Das heißt, ideal für die Leute, die schon recht viele Ligen haben und nicht noch mehr weitere spielen wollen, weil sie dann zu viele Ligen haben.
Ganz genau.
So, das ist jetzt der kurze Orga-Roundup, den wir hier an der Stelle haben. Ansonsten kann ich nochmal sagen, wir sind jetzt eigentlich mit den Ligen soweit vollständig. Ein paar kleinere Anpassungen gibt es noch mit den Nachrückern, aber ja, soweit sitzt unser Korsett und am Samstag geht es dann auch schon los mit den ersten Slow Drafts. Also ja, beginnt dann da auch schon die heiße Phase und ja, da sind wir schon gespannt, wie so die ersten Runden laufen werden. In der einen oder anderen Podcast-Folge will ich da auch auf jeden Fall auch nochmal auf die Ergebnisse der Drafts eingehen. So, deswegen noch pünktlich vorm Start noch die Tight-End-Folge. Und wir haben uns jetzt überlegt, okay, wie machen wir das Ranking? Eigentlich war es eine Top 10 geplant, aber weil es ja von unseren Rankings so gepasst hat, haben wir uns dann entschieden, doch eher eine Top 12 zu machen, damit wir da alle relevanten Spieler dabei haben und hinten raus vielleicht noch ein paar Sleeper oder andere Kandidaten für die Top 10 zu nennen. Fangen wir mit Platz 12 an. Das ist bei uns David Njoku von den Cleveland Browns. Ja, wer will da starten? Also, Schweigen im Walde.
Ja, ich fange an. Also ich hab ihn nicht mal in meinen Top 10, muss ich sagen. Ich habe ihn auf Platz 12, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Und, genau, wir sind ja auch bei Platz 12. Richtig, Entschuldigung. Also ich bin genau auf dem Punkt und sehen einfach als einen der Titans, den ich nehmen würde. Wir spielen ja 12er Ligen, muss man ja auch so sehen. Und so habe ich auch ein bisschen geguckt, welche 12 mache ich zuerst dahin, so dass ich noch zufrieden wäre, wenn ich einen von denen bekomme. Ich finde die Cleveland Offense sehr interessant, auch wenn da ein Quarterback spielt, den man ja nicht benennen darf. Aber ich glaube, mit Amari Cooper und David Njoku und auch Moore ist da einiges möglich. Nee, Moore ist bei den Jets, ne?
Elijah Moore ist schon da.
Ja, habe ich recht, ja. Okay. Genau, und ich glaube, dass die einfach sehr potent punkten können und da wird für Njoku bestimmt auch der ein oder andere Touchdown abfallen. Danke, Björn.
Also ich kann soweit sagen, ich habe Njoku auch auf der 12. Ich bin nicht so hyped wie manche anderen, also in anderen Rankings sehe ich den zum Teil deutlich höher. Markus kann mich auch gerne berichtigen. Ich glaube, der geht auch so im Konsens so bei uns in den Downset Talk Mock Draft so in Runde 9 bis 10.
Das ist korrekt,
ja. So von der Range her. Und da finde ich es okay, den zu nehmen, aber irgendwie bin ich mir noch nicht so richtig mit dem warm geworden. Also es mag, glaube ich, irgendwelche Stats geben, die jetzt Gründe dazu geben, dass er jetzt hier einen Breakout hat, aber irgendwie so richtig fühlen tue ich es bei ihm persönlich nicht. Und ich habe halt da ein bisschen Bauchschmerzen, wie gut halt der Quarterback der Browns ist. Das sind so Gründe, warum er bei mir nur Nummer 12 ist.
Geht mir ziemlich genauso. So eine reine Gefühlssache auch, kann ich, oder ist statistisch gar nicht zu belegen, ist, dass Njoku mit Brissett letzte Saison wesentlich besser gespielt hat und wesentlich mehr Fantasy gepunktet hat. Das liegt aber lediglich an seinen Catches, also an seinen Receiving Catches. Er hatte trotzdem noch pro Spiel 6 bis 10 Targets meistens. Nur seine Hände haben halt spürbar nachgelassen, als dieser ominöse Quarterback bei den Browns dann gespielt hat. Und deshalb bin ich bei ihm auch eher skeptisch. Er ist bei mir aber auch auf der 11 gelandet, tatsächlich.
Dann ist er ja bei mir am weitesten unten, glaube ich. Ich habe ihn auf der 15, ist also nicht in der Top 12 gelandet. Liegt darin begründet, dass er zu den Tight Ends gehört, wo es so eine ganze Gruppe gibt, die sehr ähnlich in meinem Ranking liegen. Mhm. Higbee, Goddard und so weiter. Das sind alles Tight Ends, die alle so ja, Potenzial haben, vielleicht sogar die Top 10 zu kommen, wenn sie eine gute Saison spielen. Hat es aber bei mir nicht dafür gereicht, weil ich andere da sehe.
Ja, also das kann ich ja vielleicht nochmal bestätigen. Bei mir ist es auch sehr eng. Ich habe da schon einiges rumgeschoben, weil ich mir auch nicht ganz sicher war. So, dann kommen wir zu Platz 11. Also wir haben es jetzt wieder so gemacht, wir haben von 1 bis 20 gerankt und jeweils halt Punkte dementsprechend von 1 Punkt bis 20 Punkte jeweils vergeben und das dann am Ende aufsummiert. Njoku kam auf 34 Punkte, Schulz auf 36, also nur knapp davor. Der ist
nämlich wie Platz nur auf 11.
Tja.
Was ist da los?
Wie wir hören, hat Dominik ihn am höchsten. Ich glaube, Björn war auch hier am kritischsten.
Das ist korrekt, ja. Also bei mir ist er auf Platz 16. Willst du erst mal anfangen? Ich fange einfach mal an. Bei mir ist er auf Platz 16, also genau die gleiche Range wie Njoku. Dalton Schultz hat letzte Saison eigentlich noch gut performt, hat 89 Targets gehabt, 577 Receiving Yards, 57 Receptions. Das sind alles gute Zahlen für ein Tight End. Das Problem, was ich habe, ist, er kommt jetzt zu einem neuen Quarterback, CJ Stroud, wird jetzt sehr wahrscheinlich da die Bälle werfen. Und da sehe ich im Moment noch nicht, dass das gut funktioniert, zumindest am Anfang nicht. Und naja, ich sag mal so, in der Range Tight Ends sind wir in einem Bereich, wo ich gerne streame. Und da will ich Dalton Schultz am Anfang einfach nicht haben.
Boah, ich habe den bis jetzt fast in jedem Mock ist der zu mir gefallen, weil ich ihn wirklich höher habe als der Konsens.
Und dann solltest du dich mal fragen, warum.
Ja, ich erklär's dir jetzt, Björn. Pass auf, weil genau das, was du gesagt hast, er kommt zu einem Rookie-Quarterback und man sagt das schon seit Jahren, so seitdem ich Fantasy spiele, wurde immer gesagt, die Rookie-Quarterbacks werfen am liebsten auf ihre erfahrenen Titans. Und ich glaube einfach, dass das bei CJ Stroud, warum sollte es anders sein? Ich habe jetzt natürlich, weil ihr wisst ja, ich spiele nach Gefühl, nicht validiert, ob das wirklich so ist mit den Rookie-Quarterbacks und den erfahrenen Titans, aber ich sehe Dalton Schultz als richtig krasse Red-Zone-Waffe und ich glaube, im Zweifel sieht er den auch einfach, weil er auch körperlich präsent ist und wird da hinwerfen. Und und da erhoffe ich mir viele Punkte mit Dalton Schultz. Und für einen Quarterback, den ich unter Umständen, wie du ja sagst, den kriegt man dann in den Runden, wo man streamen würde, dann nehme ich den mit Kusshand in der Hoffnung, dass ich gar nicht streamen muss. Und wenn doch, mein Gott, dann habe ich nicht viel verloren und kann trotzdem immer noch streamen.
Also das Positive vielleicht noch, was ich da auch noch sehe, daran anzuschließen, ist, dass die Konkurrenz bei den Texans nicht besonders groß ist. Also Nico Collins, John Metchie, der letztes Jahr wegen Leukämie gar nicht gespielt hat. Und ja, Robert Woods ist wieder zurückgekommen, der ja doch recht alt gewordene Robert Woods, möchte ich sagen. Und dann haben sie dieses Jahr zwei Rookies gedraftet, Tank Dell und Xavier Hutchinson. Aber so richtig ist jetzt auch auf Receiver und auf Tight End auch nicht so richtig die Konkurrenz da, deswegen sehe ich schon, dass der was bekommt. Ich bin halt von der individuellen Qualität von Schulz nicht so extrem überzeugt, dass ich ihn ja, irgendwie in die Top 10 packen könnte. Deswegen ist er bei mir überraschend tief gelandet auf 15, aber der hätte auch 12 oder 13 sein können. Also wie Björn vorher gesagt hat, das ist für mich so eine Range.
Ich muss hier nochmal kurz da reingehen und du sagst, die wenige Konkurrenz ist hier was Positives. Generell würde ich da mitgehen, wenig Konkurrenz ist für ein Tight End gut, wenn die gesamte Offense gut ist. Ich sehe aber hier einfach gar nichts. Zumindest ist nicht in den ersten 5, 6 Wochen. CJ Stroud muss ich erstmal finden. Dann hast du Damian Pierce, Robert Woods, Nico Collins und John Metchie, wie du gesagt hast. Also im Prinzip nichts. Das ist ja alles eine der furchtbarsten Offenses, die es so gibt. Und deswegen sehe ich einfach, dass die maximal ein Drittel Playtime kriegen. Der Rest steht Defense auf dem Feld. Und da ist dann einfach nicht viel zu holen. Selbst wenn er dann irgendwie von den 3 Downs, die gespielt werden, bis die Offense wieder runter muss, 2 Targets kriegt, ist das ja nix.
Ja, also gerade bezüglich Streaming, was du vorhin angesprochen hast, kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Also jetzt hier nochmal kurz der Schedule. Also die ersten 3 Wochen sind jetzt Ravens, Colts, Jaguars. Das sind jetzt auch nicht die, also die Ravens sind schon gute Defense, würde ich sagen, aber Colts und Jaguars sind jetzt auch nicht die furchteinflößendste Defenses, aber ich verstehe auf jeden Fall, wo du herkommst. Und ja, also das wäre auf jeden Fall jemand, den ich, wenn, dann in den letzten Runden, also so Runde 14 oder sowas, vielleicht mal als Streaming-Option.
Aber da kriegt man schon
hätte.
Ja, das wäre dann aber auch so eine Position, wo ich sage, meine 16 nehme ich auch in der Runde.
Also das ist halt im Vergleich zu Njoku passt da für mich ein bisschen das Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen besser als Njoku in Runde 9 versus Schulz in Runde 14. Dafür finde ich Schulz besser.
Ja, aber wo du gerade gesagt hast, Ravens Offense ist die erste, die Defense, die erste, die er gegen sich hat. Ah, da muss ich tatsächlich nochmal überlegen, ob ich den dann wirklich in der letzten Runde nehme oder ob ich ihn dann nach der ersten Woche lieber vom Waiver nehme. Muss ich ehrlich zugeben, weil ich glaube, da wird er tatsächlich nicht so viel sehen.
Ja, also wird schwierig. Dann kommen wir zum Nummer 10 Tight End. Das ist bei uns dann Dalton Kincaid von den Buffalo Bills. Der ist dann ebenfalls, oder was heißt ebenfalls, der ist dann 3 Punkte vor Schulz gewesen bei uns, also auch noch sehr nah beieinander. Da war jetzt hier Björn der Positivste und Dominik der Negativste, also genau umgedreht. Fangen wir mal wieder mit dem Negativen an. Dominik, was magst du nicht an
Kincaid? Ich mag den total gern. Wir haben ja eine 32er-Liga, wo wir vor dem Draft draften. Und da habe ich ihn auch schon in mein Team mir geholt. Aber es ist immer noch ein Tight End und das ist eine total komplexe, komplizierte Position. Und man sieht es fast bei jedem Rookie, dass die einfach komplett erstmal da reinfinden müssen in das Playbook und da nicht so viel fort abliefern. Und deswegen habe ich auch keinen einzigen Rookie, muss nochmal nachgucken, nicht, dass ich Quatsch erzähle, aber ich habe keinen einzigen Rookie bei mir in den Top 10. Und selbst Kincaid ist auf Platz 20 bei mir, also gerade noch so in die Top 20 reingerutscht. Aber wenn wir uns dann nächstes Jahr drüber unterhalten, könnte das schon wieder ganz anders aussehen.
Gehe ich tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, es wurde auch immer über Wide Receiver gesagt, die brauchen 1 bis 2 Jahre, um sich an NFL zu gewöhnen. Spätestens seit Jamar Chase wissen wir, das stimmt nicht. Bei Tight Ends bin ich immer noch der Meinung, die brauchen ein Stück. Und was ich irgendwie als Learning aus der letzten Saison gezogen habe, ist, was den meisten Coaches erstmal wichtig ist, völlig egal, was für Tight End die gedraftet haben. Das hat auch schon bei Pitts angefangen. Die müssen blocken können. Und das kann halt Kincaid irgendwie so semi-gut. Deswegen weiß ich nicht, ob er wirklich diesem Ruf, er soll unser Nummer 2 Receiver werden bei den Bills, gerecht werden kann. Oder ob doch jemand wie Gabe Davis nochmal ein Jahr bringt. Oder ich habe gestern das erste Mal von Justin Shorter gehört. Ob der sich als Receiver bei den Bills durchsetzen kann. Deswegen bin ich bei Kincaid auch ein bisschen kritisch. Ich habe ihn, glaube ich, auf der 13, aber es geht mir da ähnlich wie Dominik. Ich habe auch keinen Rookie in meinen Top 10. Einfach aus bisschen Angst vor, wie gut können die wirklich blocken.
Und bevor Pjörn jetzt die Lobhudelei loslässt, muss ich noch sagen, die haben auch immer noch Dawson Knox, das darf man nicht vergessen, und der ist nicht schlecht. So, du darfst loslegen.
Darf ich? Sehr schön. Dalton Kincaid, für mich vor dem Draft der beste Tight End, ist dann auch in eine Offense gekommen. Besser kann man es eigentlich nicht vorfinden, wenn man Dalton Kincaid heißt. Buffalo hat den Top-Quarterback hinter Mahomes und als Konkurrenz Diggs und vielleicht noch Davis. Ansonsten ist da nicht viel. Und der geht in der ersten Runde. war ja Pick 25. Warum sollen die den nicht einsetzen, weil er nicht blocken kann? Natürlich setzen die den ein. Und natürlich haben die den rein fürs Passspiel gedraftet. Insofern, ich sehe hier Sky als Limit. Und wenn du sagst, ja, Titans brauchen eine Weile Eingewöhnungszeit, hast du es auch selber schon widerlegt. Jamar Chase als Wide Receiver sollte es eigentlich auch brauchen, hat es nicht gebraucht. Warum soll ein Kincaid, der vor allen Dingen Passempfänger sein wird, da Eingewöhnungszeit brauchen? Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein absoluter League-Winner ist, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der ADP, die er hat und den Ranks. Also bei Fantasy Pro zum Beispiel ist er auf 18 Tight End-wise gerankt. Für mich ist er die 6. Das ist sehr hoch, ich weiß. Aber ich stehe dazu. Für mich ist das ein All-In-Pick, der mir vielleicht die Liga gewinnt.
Also ich bin genauso auf deiner Seite. Ich habe ihn auf 7, also auch sehr, sehr hoch. Ja, gehe mit allem mit, was du gesagt hast. Ich finde noch ein besserer Spieler, um seine These zu widerlegen, ist ja eigentlich der Spieler, der in seinem eigenen Team spielt. Kyle Pitts hatte ja eine hervorragende, also wirklich überragende Rookie-Saison. Klar, danach war es nicht mehr so gut, aber das war eben das Problem danach. Und das hat er gezeigt, im Rookie-Jahr kannst du trotzdem performen. Für mich ist halt bei Titans weniger das pure Talent, das, was ausschlaggebend ist, sondern mehr, welche Rolle bekommen sie in der Offense und ja, wie passt die Offense zu denen und wie performt die Offense. Und das ist halt so Sachen, also weil zum Beispiel jetzt ein Kittle oder auch ein Waller oder sowas, das waren alles keine hochgedrafteten, super hochtalentierten Titans, sondern die haben sich halt in die Rolle ja in ihrem Team reingebissen und sind dann nach und nach da ja besser geworden mit der Rolle. Die haben dann auch tatsächlich ein bisschen gebraucht. Aber jetzt ein Kincaid kommt, wie du schon gesagt hast, in so eine gute Offense. Also für mich ist das wirklich so ein High-Potential-Pick in den späten Runden, mit dem du halt wirklich was reißen kannst. Und wenn es halt nicht funktioniert, gehst du halt in die Streaming-Option oder holst sie halt vom Waiver zum Beispiel, wie jetzt ein Dalton Schultz dann nach Woche 1. Vielleicht, Markus, weißt du, wann Kincaid so bei uns in der Regel geht? Da habe ich jetzt nicht so guten Überblick.
Runde 6, Runde 7, glaube ich.
So früh schon?
Nicht?
Nein, würde ich nur nicht nehmen, deswegen schüttel ich den Kopf.
Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich hätte jetzt gesagt Runde 6, Runde 7.
Björn, also mein Gefühl, Mock dabei. Ich war nicht in jedem Mock dabei, nein, aber mein Gefühl ist, dass er vor 4 Wochen noch früher ging, als er mittlerweile geht. Der Rookie-Hype ist so ein bisschen abgeflacht. Das ist auch prinzipiell gut, das ist ja eine Regression zur Mitte, die vernünftig ist. Und ich wollte noch den wichtigen Hinweis loswerden, dass ich ihn als Tight End 6 auf dem Board habe, heißt nicht, dass ich ihn dann auch in Runde 3, 4, 5 nehme, weil er halt normalerweise von fast niemandem so früh genommen wird. Wenn der jetzt in der Runde 5 von jemandem gesneakt wird und ich dann ohne den dastehe, okay, so be it. Aber wenn ich ihn dann in Runde 6, 7, 8 irgendwann kriege, dann schlage ich zu und freue mich über den Stil.
Okay. Ja, ich gucke gerade nochmal, ich habe gestern einen gemacht, wann er da gegangen ist. Um Vergleich zu haben. Da ist er in Runde 10 gegangen, ja, also so war
auch mein Gefühl. Das finde ich aber auch schon langsam okay. Aber Runde 6, 7 finde ich viel zu früh, muss ich
ja sagen. Das kann
ich
auch.
Ich hätte gesagt, so ab 8, da ist der Sweet Spot, wo ich zugreifen würde, ja, wenn ich jetzt noch keinen Tight End habe und merke, so irgendwie Wide Receiver, Running Back, muss ich jetzt nichts mehr unbedingt haben, lacht mich nichts mehr so richtig an, dann gehe ich halt in Runde 8 auch gerne auf Kincaid.
Ich werde deine Drafts beobachten.
Tu das. Du bist in ungefähr jedem dabei.
Ja, dann gehen wir zum ersten Teil, der ein bisschen, ja, einen größeren Vorsprung dann hat. Und dann wirst du auch nochmal sehr kuschelig zwischen den nächsten dreien. Der nächste ist Pat Freiermuth von den Steelers. Da hat jetzt in unserer Liste gibt es keinen klaren, ja, dass jemand den besonders hoch oder besonders niedrig hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir ihn alle so ungefähr rund um Platz 9 haben.
Ja, ich habe ihn am höchsten, habe ich gerade extra noch geguckt, ich habe mal auf 7. Okay. Ich finde den Typ auch einfach ein bisschen unterschätzt. Er ist jetzt keiner, den ich mir ins Team hole und den season-long durchspiele. Es ist aber wahrscheinlich auch keiner, den ich nehme und dann irgendwann droppen will, weil der Typ halt einfach die Konstanz ist. Ne? Der macht 2 Jahre und in den beiden Jahren fast die identischen Fantasy-Punkte am Ende der Season. Mit so rund 120 Punkte. Ja, ich habe einfach so einen kleinen, ein kleines Guilty Pleasure für Fire Move, dass er mir immer konstant 5 bis 10 Punkte bringt.
Ich kann das ja mal ein bisschen noch mit Stats untermauern. Ich habe ihn auf 10, bin da eigentlich auch voll bei dir, habe ihn die 3 Plätze, das macht, glaube ich, nicht viel aus. Die Stats, die ich meine, letzte Saison hatten 4 Quarterbacks mehr als 100 Targets.
4 Tight Ends meinst du?
Tight Ends, meine Güte. Ja, 4 Tight Ends hatten mehr als 100 Targets. Freiermuse kommt direkt dahinter mit 98. Da kommen nicht mehr viele dran. So eine gute Zahl ist schon 50, 60. Und damit ist er halt sehr, sehr gut eingebunden in der Offense. Und die Offense hat sich ja jetzt nicht sonderlich geändert, was die Waffen angeht. Kenny Pickett wird weiterhin auf Pickens und Deontay Johnson werfen. Und Freiermuse wird mit Sicherheit ein wichtiges Target bleiben. Dementsprechend rechne ich da auch mit einer Konstanz. Das also für mich eher kein Streaming-Tight End, sondern ein Late-Rounder, der dann auch die ganze Saison leben kann.
Und Kenny Pickett war letzte Saison Rookie-Quarterback.
Ja, der kann auch noch deutlich besser werden. Das kann schon sein, ja.
Nein, ich wollte damit nur untermauern, dass CJ Stroud auf der Orton Schulz vielleicht doch was werden könnte.
Ja, also...
Heute willst du es wissen, Dominik.
Also beim letzten stimme ich Pian auf jeden Fall zu mit, dass Pat Freiermuth so quasi der letzte Tight End ist, wo man halt wirklich sagt, dass dann kein Streamer mehr, den cuttest du in der Regel eigentlich auch nicht, wenn du ihn auf dem Kader, im Kader hast, gedraftet hast. Was bei ihm halt, finde ich, ein bisschen auffällig ist, dass er halt recht wenig aus den Targets rausholt. Du hast jetzt gesagt, nach Targets hatte er die 5 meisten. Wenn ich mir die Reception angucke, sieht es dann allerdings doch ein bisschen schlechter aus. Da ist der halt, ja gut, 6. Das ist jetzt auch nicht so der krasse Unterschied. Aber wenn man sich die Reception Percentage anguckt, ist er halt doch nochmal deutlich schlechter als jetzt ein Travis Kelce, ein Joku, ein Kittle, ein Higbee, auch ein Engram oder ein Goddard oder als auch dann später ein Colkmet oder solche Sachen. Also da hat er ein paar Schwächen und ich finde, nur 2 Touchdowns ist mir halt von einem Tight End über die gesamte Saison zu wenig.
Einfach. Da gebe ich dir recht, die 732 Yards, die er rausgeholt hat, sind Platz 6. Wenn er aber die Touchdowns noch ein bisschen erhöht, und da sind wir wieder bei Regression zur Mitte, kann ich mir gut vorstellen, dann würde er wahrscheinlich sogar nochmal auch da in Richtung 6, 7 hochstoßen.
Und man muss, ich habe jetzt nur gerade noch, ja, sorry, um das abzuschließen. Es gab 28 Titans, die mehr Touchdowns gefangen haben als er.
Ja, zu den Receptions. Ich habe ja ihn auch auf der 10 und ich finde ihn auch richtig cool. Aber Receptions ist ja auch nicht immer nur ein Problem vom Tight End. Ne? Wenn der Quarterback nicht so genau wirft, zählt das halt auch mit in seine Statistik mit rein. Und von daher, auch ein Kenny Pickett wird wahrscheinlich noch ein bisschen genauer werden, ein bisschen mehr Übersicht vielleicht entwickeln und vielleicht werden die Pässe auch ein bisschen genauer kommen und dann wird seine Statistik auch wieder hochgehen.
Ja, aber das war so ein bisschen auch der Punkt, warum ich dann zum Beispiel einen Kincaid drüber habe, weil ich einfach glaube, dass die Offense insgesamt runterläuft und der Quarterback besser ist. Hat noch jemand was zu Freiermuth oder machen wir weiter? Dann gehen wir weiter zu Evan Engram, der ist dann Platz 8 von den Jacksonville Jaguars. Auch hier sind wir wahrscheinlich in der Regel nicht so weit auseinander. Auch hier gibt es jetzt keine großen, also ich sehe jetzt Platz 8, ich sehe 11, ich sehe 7 und ich sehe Platz 9. Also kommt hin, denke ich. So eine Range. Gibt es jemanden, der was zu Engram noch sagen will?
Ja, ich fange gerne mal an. Für mich ist der auch ein Inbegriff der Konstanz. Liefert einfach jede Woche vernünftig ab. Auch der 98 Targets. Ganz ähnliche Range auch von den Receptions wie Freiermuth. Hat aber 4 Touchdowns draus gemacht. Ein Unterschied, er hat halt Trevor Lawrence als Quarterback. Dementsprechend ist halt seine Reception-zu-Target-Ratio viel, viel besser. 73 zu 98. Also bei dem, den sehe ich halt einfach als super konstant und super stabil. Ich habe ihn die 3 Plätze über Pat Freiermuth, aber das ist alles so ein Range.
Ich mache es ganz kurz. Ich bin immer noch gehypt auf Jacksonville, wie ich in der Running Back-Folge auch schon gesagt habe und deswegen auch auf Evan Engram. Das wird abgehen.
Ja, also ja, sag du mal.
Da gehe ich komplett mit. Also Engram und Freiermuth ist für mich quasi so Back-to-Back irgendwie. Also verschiebt die in die eine und die andere Richtung, wer dir lieber und ein bisschen unlieber ist. Ich finde, da ist keine große Gap zwischen den Spielern von ihrem Skillset schon, aber letztendlich von ihrer Production ist es im Grunde genommen eine Leistungsdichte.
Ja, also kann ich vielleicht noch ergänzen, er war jetzt, wenn man Zach Ertz rauslässt, nach Punkte pro Spiel letztes Jahr der 7. Tight End mit 8,3 Punkten pro Spiel bei unseren Settings. Ich fand, der hat halt letztes Jahr ein richtig gutes Jahr gehabt. Ich habe mich richtig gefreut, dass er jetzt zu Jacksonville gekommen ist und endlich die Rolle einnimmt, die man sich von ihm versprochen hat. Er war ja auch ein verhältnismäßig hoher Pick damals. Und bei den Giants fand ich ihn immer ein bisschen verschenkt und letztes Jahr hat man halt so gesehen, was er eigentlich kann. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es ein bisschen, wie Björn beim anderen angesagt hat, ein bisschen Regression zur Mitte gibt und einfach er nicht mehr ganz so gut aussieht insgesamt wie letztes Jahr, weil eben auch mit Ridley da jetzt einfach nochmal Konkurrenz reingekommen ist, der potenziell da nochmal Yards und Touchdowns klauen könnte. Aber ich sehe ihn trotzdem ungefähr so wie letztes Jahr und deswegen hatte ich ihn dann, ich hatte ihn jetzt deswegen ein bisschen niedriger auf 11, aber wie gesagt, man hätte ihn auch auf 9 nehmen können, finde ich jetzt nicht ganz krass. Deswegen passt es auch, dass er bei uns im Konsens-Ranking sehr nah am Platz 9 und ja, Platz 7 ist. Da kommen wir zu Platz 7 und es wundert mich, dass ihr ihn dann wahrscheinlich oder dass wir ihn wahrscheinlich auch wieder alle beieinander haben. Auf jeden Fall ist Goddard auf Platz 7 bei uns mit 51 Punkten. Björn war hier kritisch scheinbar. Wo hast du ihn denn?
Ich habe ihn auf 14, also deutlich runtergerankt.
Okay.
Ja, was soll ich sagen? Es liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich in letzter Saison schon nicht so gut, er sah nicht so gut aus, wie er performt hat. Auch da 69 Targets, alles so die gleiche Range, auch über 700 Yards, 3 Touchdowns. Ich glaube aber nicht dran, dass er so stabil bleibt. Ich glaube auch nicht, dass Philly die gleiche Leistung abrufen kann wie letzte Saison. Die werden einen leichten Downgrade von mir kriegen. Und wenn ich sehe, dass da jetzt Swift als Passempfänger, AJ Brown, Devonta Smith drin sind und Hurts selber ja auch läuft, könnte ich mir vorstellen, dass das letzte Saison eine Überperformance war, die sich diese Saison ein bisschen ausgleicht.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass er auch 5 Spiele nicht gespielt hat, weil er verletzt war. Ne? Also ich sehe ihn tatsächlich deswegen auch, ich habe ihn auf der 7, da wo er auch gelandet ist, und sehe ihn tatsächlich auch ein Stück über den eben vorgenannten Ingram, Freiermuth und Schulz.
Das ist ein spannender Aspekt, da muss ich jetzt mal kurz auch tatsächlich, glaube ich, mein Ranking nochmal revidieren. Das hatte ich nicht gesehen, dass er nur 5 Spiele, dass er 5 Spiele ausgesetzt hat. Dann würde ich ihn, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher ziehen.
Ja, weil ich finde mich, also ich bin wahrscheinlich am positivsten. Ich sehe, Markus hat ihn auch auf der 6. Ich weiß jetzt nicht, wo ist er bei Dominik? Auf
7, hatte ich eben gesagt.
7? Achso, ja, sorry. Ja, ich finde den, der ist halt, also da fängt mir für mich persönlich nochmal ein klarer Tiercut an. Also er ist dann noch einer von dem höheren Tier dann in dem Fall. Weil ich hatte ja dann Kincaid auf der 7 und dann, wie gesagt, klarer Tierbreak. Und ich finde, er ist halt wirklich eine richtig gute Anspielstation. Also mehr als solide, sondern richtig gut. Und ich finde, im Gegensatz zu Björn, finde ich die Situation gar nicht so krass verändert. Ich meine, AJ Brown war letztes Jahr schon da, Devonta Smith war letztes Jahr schon da, Hurts ist letztes Jahr schon gelaufen und zwar auch gerade viel für Touchdowns. Und trotzdem war Dallas Goedert nach Punkte pro Spiel der Nummer 5 Tight End und zwar mit großem Abstand. Also ich hatte ja gesagt, bei Evan Engram, der hatte 8,3, Dallas Goedert hatte 9,5 Punkte. Das ist halt schon nochmal ein großer Unterschied und ich sehe einfach nicht, außer dass jetzt Swift dazugekommen ist, dass sich jetzt seine Rolle groß verschlechtert oder sowas. Und der war halt auch in den letzten Jahren, er war nie Top 3, glaube ich, aber immer so Nummer 5, Nummer 6 Tight End. Und das, glaube ich, ist er dieses Jahr auch. Und dazu passt dann auch dementsprechend, auch hier Markus, gerne nochmal reingrätschen, aber ich sehe den so häufig Runde 5, 6, 7 gehen. Also 5 wäre jetzt schon eher früh, also sagen wir 6 bis 7 gehen. Und da finde ich den voll in Ordnung. Wenn man eben ja, so ein Nummer 5, Nummer 6 Titan haben will, finde ich, ist der Go-To-Guy dafür.
Stimme ich zu. Nur ganz kurz als Korrektur. Es ist nicht so, dass ich glaube, dass sich seine Rolle verändert. Ich glaube, dass sich Buffalo nicht ganz so gut schlägt wie letzte Saison. Das ist der Punkt.
Okay.
Ja, also Runde 6, Runde 7 Übergang.
Wir sind bei Philadelphia, nicht gut. Buffalo. Nur kurz.
Ja, das meinte ich auch. Meine Fresse, es war ein langer Tag, Verzeihung.
Alles gut. Okay. Ja, wie bei uns allen, glaube ich. Markus, du hast bestätigt.
Genau, ja.
Gut. Also sonst kannst du auch gerne noch was hinzufügen, wenn du willst.
Ist alles gut.
Super. Dann gehen wir zum geteilten fünften Platz in unserem Ranking. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was Dominik drüber sagt. Denn ja, hier haben wir Kyle Pitts als quasi sechsten, beziehungsweise wie gesagt geteilter Fünfter. Ich war hier am negativsten, Markus am positivsten. Hier hätte ich hundertprozentig erwartet, dass Dominik am positivsten ist. Sag doch mal, wo ist der bei euch im Ranking? Einfach damit wir das kurz abklären, weil ich glaube, da gibt es schon größere Unterschiede.
Ich lasse Markus mal den Vortritt, weil er den auf der 3 hat.
Ja, genau. Pitts ist meine 3. warum ist er meine 3? Ich glaube, dass letztes Jahr einfach nur eine Ausnahme war, weil er halt angeschlagen schon wohl in die Saison gegangen ist. Und ich glaube, der kann seine Production aus Jahr 1 definitiv wiederholen. In einem Coaching oder in einem Scheme, das vermutlich mehr läuft und deshalb Räume entstehen werden für Pässe. Und ich bin auch definitiv höher als der Konsens bei Desmond Ridder. Also ich glaube, der kann gerade Pitts und London schon einsetzen und Fantasy-relevant machen. Deswegen ist Pitts hier meine 3. Ja, Punkt.
Okay, also ich hatte Pitts auf der 10 und ich war eigentlich auch kurz davor, also er war schon eigentlich aus meinen Top 10 gefallen, so auf Platz 12 oder 13. Weil das Talent sehe ich, aber das war halt schon ein extrem schlechtes Jahr aus Fantasy-Sicht. Vielleicht lag es daran, dass ich ihn das ein oder andere Mal hatte und deswegen ja einfach so enttäuscht war, wie wenig dann doch rumgekommen ist, weil er hatte jetzt 6,2 Punkte im Schnitt, war Nummer 20 Tight End, und da hatte ich auch wirklich in der Saison das Gefühl, du konntest den halt auch relativ schnell cutten. Du wolltest es zwar nicht, aber wenn du ihn länger behalten hast, hast du es irgendwie bereut. Und was mir hier in meiner Statliste besonders krass auffällt, ist halt seine Reception-Quote. Also ich habe vorher gesagt, so 64 oder 62% ist nicht viel. Er hatte 47,5% seiner Targets hat er gefangen. Klar, hier kommt das Thema Quarterback sicherlich auch, spielt hier eine große Rolle. Aber 47,5% ist schon ein absurd schlechter Wert, egal ob jetzt für einen Tight End oder einen Wide Receiver. Also alles unter 60 ist eigentlich schon richtig schlecht. Und das ist halt schon besorgniserregend. Und auch hier kommen halt nur 2 Touchdowns dazu. Und ich weiß halt nicht, wie sehr, also die Diskrepanz zwischen seiner Rookie-Saison und der letzten sind halt so krass, dass ich mich ultra schwer tue, ihn einzuranken und zu sagen, okay, so könnte der nächste Saison performen. Und ich denke mir halt, und deswegen hatte ich ihn da niedrig, um es abzuschließen, ich will mit dem irgendwie in dieser Saison nichts zu tun haben und erst wieder sehen, wie es sich entwickelt. Aber ich verstehe natürlich, wenn man ja diesen Fall mitnimmt und sagt, ich habe ihn dann, kann ihn später im Draft
vielleicht
draften, so rund 9 oder wo auch immer der dann geht.
Vielleicht noch ganz kurz dazu, der hat letzte Saison 11 Wochen gespielt oder 10 Wochen durch die Bye Week und hatte in diesen 10 Wochen trotzdem 59 Targets. Ja, er hat wirklich wenig gefangen. In seiner ersten Saison hat er sehr, sehr viel gefangen und wie gesagt, ich bilde mir ein, noch zu wissen oder im Ohr zu haben, dass der letztes Jahr irgendwie Schulterprobleme oder irgendein Armproblem hatte, das ja schon den Fangprozess aus meiner Sicht beeinflussen könnte. Deswegen glaube ich, das war halt letztes Jahr eine Ausnahme und der kommt wieder zurück. Aber bitte, Dominik, es ist dein Team.
Ja, es ist vor allem mein Spieler mit der Nummer 8. Nein, es ist, das, was du gerade gesagt hast, dass er einfach 7 Spiele verpasst hat, wollte ich natürlich auch sagen. Und das heißt auch, er hat ja das erste Spiel in Woche 5 verpasst, hat danach nochmal 6 Spiele gemacht. Das könnte man auch munkeln, okay, er hat sich da so ein bisschen durchgebissen, weil er irgendwie was zeigen wollte, war aber nicht ganz fit. Und dann hatten sie am Ende dann doch gesagt, okay, wir lassen ihn draußen. Aber das sehe ich auch gar nicht unbedingt als Ausrede, sondern ich glaube einfach, dass wir dieses Jahr das erste Mal die Arthur Smith offen sehen werden bei Atlanta. Der hat sich jetzt über die 2 Jahre, ist er jetzt da, glaube ich, das so ein bisschen zusammengebastelt, hat jetzt seinen Running Back, den er wollte, hat, glaube ich, wir werden Atlanta viel mit 2 Titans auf dem Platz sehen. Entweder, wenn sie blocken wollen mit Hesse, wenn sie noch einen zweiten Receiving Titan wollen mit Jonnu Smith. Und allgemein wird, glaube ich, das Spiel viel unausrechenbarer. Ich glaube, wir werden Atlanta sehr viele nicht Trick-Plays, aber wir werden sehr viele unkonventionelle Sachen sehen, so würde ich es mal sagen. Ich glaube, die Liga stellt sich extrem auf Bijan ein, dass Arthur Smith und Running Back, man hat es mit Derrick Henry gesehen, dass sich das so komplett darauf fokussiert. Und ich stelle mir halt Pitts auch, ich glaube, der spielt halt gar nicht wirklich als Tight End in nächster Saison. Der wird viel mehr Wide Receiver spielen. Der wird nicht an der Linie vorne dran stehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Der wird mit Drake London zusammen das Feld auseinanderziehen, wird für Bijan den Platz frei machen. Und das kann, wenn die Defenses sich darauf einstellen, auch den Umkehrschluss geben, dass dann eben die Receiver, in dem Fall Pitts und London, auch einfach wieder viel öfters freier angeworfen werden können. Und ich glaube, beide Receiver in dem Fall sind im One-on-One schwer zu schlagen. Und deswegen sehe ich Pitts sehr weit oben, habe ihn aber aus Selbstschutz nicht so weit oben wie Markus, weil sonst würde ich ihn wahrscheinlich in jedem Draft draften und hätte ihn überall. Und das will ich halt ein bisschen vermeiden. Aber in manchen Ligen muss ich ihn einfach mitnehmen. Und da, wo er momentan geht, nehme ich ihn mit Kusshand, muss ich einfach so sagen. So, Björn, du guckst so skeptisch.
All das, was ihr gesagt habt, trifft es auf den Punkt für mich. Ich finde, das sind alles valide Argumente. Und ich kann ja mal kurz skizzieren, wie mein Ranking-Prozess da aussah. Ich habe mir als allererstes hab ich mir die Zahlen angeguckt. Dann habe ich mir überlegt, wie sah der aus, wie schlecht der auch gefangen hat. Und da war er halt bei mir also sowas von raus aus der Top 10. Und dann kamen halt diese ganzen Argumente, dass er mit Bijan plötzlich wieder mehr Platz kriegt, wahrscheinlich auch mehr in die Wide-Receiver-Rolle kriegt, dass Desmond Ridder wahrscheinlich deutlich stabiler wird, dass auch das Playbook von Atlanta ja, dynamischer und unausrechenbarer wird. Das sind alle genau die Argumente, die ihr alle genannt habt, haben dann Stück für Stück dafür gesorgt, dass ich ihn doch wieder in die Top 10 reingepackt habe, nämlich auf die 8 bei mir. Aber ich habe es dann aufgrund der letzten Saison nicht übers Herz gebracht, ihn noch höher zu nehmen. Wenn der jetzt so halbwegs wieder an das rankommt, was er in der Rookie-Saison gezeigt hat, ja, dann ist er mindestens Top 5 bei mir auch, klar.
Ich sehe schon die Hälfte der Saison und dann muss ich ihn droppen, weil er doch kacke ist.
Ich hoffe es einfach. Ja, aber es kann dir genauso gut passieren, dass du ihn jetzt echt so in einer späten Runde kriegst, relativ regelmäßig, und er dann zum League-Winner avanciert, weil Atlanta vielleicht irgendwie doch funktioniert, was keiner auf dem Zettel hat.
Also ich fand Dominiks Argument mit wie der Offense aussieht, auf jeden Fall sehr gut, beziehungsweise ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Atlanta Offense und diese Two Titans sind, glaube ich, werden wir auch wirklich sehen, weil eben auch auf Receiver jetzt nie, außerhalb von Drake London auch nicht so viel da ist. Vielleicht noch abschließend, weil ich finde, Pitts ist wirklich, wie gesagt, ein sehr spannender Name zum Diskutieren. Wo würdet ihr den denn draften? Also ich bin, wenn ich ihn in Runde 7 sehe, sage ich definitiv nein. Wenn ihr den jetzt natürlich an Titan 3 oder 4 habt, sagt ihr wahrscheinlich in Runde 7, 6, ja, nehme ich mit, oder? Inge und Markus.
Also ab Runde 6 denke ich drüber nach, ja.
Ja, genau. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Titans vorher schon gingen. Also das, wenn man in einer Liga ist, wo einfach ziemlich früh Titans gedraftet werden, dann kann es sein, dass ich ihn tatsächlich nicht nehme, dann in Runde 6, 7, weil ich mir dann denke, okay, dann greife ich mir lieber anderen Value ab und nehme dann eine Streaming-Option am Ende. Aber wenn er auf dem Board ist und da sind noch Leute wie, keine Ahnung, wie haben wir eben gesagt, Goddard, Ingram und so weiter, in Runde 7, dann nehme ich ihn. Also auf jeden Fall, doch.
Ich werde ihn diese Saison wahrscheinlich überhaupt nicht kriegen. Das liegt daran, dass der im Moment so in so einer merkwürdigen Range geht, wo ich irgendwie immer noch andere Spieler habe, die mich mehr anschreien, nämlich, ob das jetzt Running Backs sind, wenn viele Wide Receiver vorher gegangen sind, oder Wide Receiver, wenn es umgekehrt gelaufen ist. Ich habe meistens Spieler, die mich echt mehr anspringen. Und dann ist er plötzlich weg. Das stört mich aber auch nicht sonderlich. Wir werden nachher auch noch sehen, ich habe noch ein paar Spieler höher als ihr, die ich dann liebend gerne in Late Rounds stattdessen nehme, mit der Option dann auf Streaming umzustellen.
Okay. Dann kommen wir zur geteilten Nummer 5. Und das ist dann Darren Waller. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich ihn mit Abstand am höchsten habe. Das kann auch sein. Ich habe ihn nämlich auf 4.
Nein, mit Abstand stimmt schon mal nicht. Ich habe ihn auf 5.
Ja, mit Abstand ist natürlich der Ranger natürlich schwierig. Aber ich fand jetzt 4 schon sehr hoch für Waller. Aber wenn ich hier so sehe, kommt das hin. Ja, ich sehe, Markus hat ihn auf 10 am niedrigsten. Fang du doch gerne mal an mit dem Negativen.
Ja, ich habe ihn auf 10, genau. Ich habe so zwei größere Bedenken bei ihm. Zum einen seine Injuries und sein Teamwechsel. Also er hatte jetzt ein anderthalbes Jahr lang durchgehend mit Kniebeschwerden zu kämpfen. Hat das Ende der Saison 2021 dann schon verletzt verpasst. Hat letztes Jahr relativ viel verpasst. Jetzt kommt noch ein neues Team mit neuem Scheme dazu. Also das ist irgendwie so ein Ding. Das zweite, das ist so eine reine gefühlte Fakte, aber das mag ja zumindest mindestens einer noch hier aus der Runde. Ich glaube, Darren Waller braucht einen Coach, der so ein bisschen einen Bad Guy-Status hat. Und das war John Gruden zu seinen besten Zeiten auf jeden Fall. Brian Daboll ist das nicht. Und ich habe einfach als so einen kleinen Tight End Sleeper eher Daniel Bellinger vom letzten Jahr ins Herz geschlossen. Und deshalb glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass die Giants viel mit zwei Tight Ends jetzt spielen. Ich kann aber auch nicht sehen, dass die Giants mit drei oder vier Spielern gleichzeitig im Slot spielen. So wie es gerade aktuell irgendwie wirkt zumindest. Deswegen sehe ich seine Rolle noch nicht so richtig und bin deswegen eher skeptisch und kritisch und wesentlich tiefer als da der Konsens.
Dann greife ich mal das, ich sehe die Rolle nicht auf. Die sehe ich nämlich eben gerade doch. Im Gegensatz zu seiner letzten Saison, wo er durchaus Konkurrenz als Passempfänger hatte, hat er jetzt hier zwar eine überraschend starke Offense insgesamt, so overall all over the place, haben mich die Giants letzte Saison überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass sie so gut performen. Aber er ist jetzt hier der eine Receiver, der starke Hände hat und wahrscheinlich alles, was irgendwie einigermaßen lang geht, auffängt.
Mhm. Also dazu habe ich mir auch was rausgesucht. Also man hat es ja auch bei Adrian Franke gehört, dass die eigentlich fast nur Slot-Receiver haben. Das zum einen, also Hodgins ist die eine vertikale Option. Und bei Waller habe ich mir jetzt rausgeschrieben, von den relevanten Titans oder von den relevanten Spielern eigentlich insgesamt, ist Waller einer der Spieler, der am tiefesten geht. Also er hatte letztes Jahr 13,8 Yards per Reception und auch bei Yards per Target war der ganz vorne mit dabei. Nur ein anderer Tight End, der jetzt nicht bei uns im Ranking drin ist, aber der vielleicht später noch kommt, Okwonkwo, der hatte noch krassere Zahlen in dem Fall. Aber er bringt dieser Offense einfach eine Vertikalität mit, die so bisher nicht in dem Spiel drin ist. Und der angesprochene Bellinger ist halt genau das Gegenteil. Also wenn man sich da die Stats anguckt, sieht man, dass der sehr wenig Yards per Reception hat, sehr wenig tief geht und halt wirklich nur für die 5 Yards, sage ich jetzt mal, zuständig ist. Und da finde ich halt, dass Waller wirklich der ganzen Offense so ein vertikales Element gibt, was noch nicht da ist. Und deswegen finde ich es super spannend und ich könnte mir vorstellen, dass Waller Daniel Jones ein richtig gutes Duo wird.
Okay, das sehe ich halt tatsächlich nicht ganz so. Gar nicht, weil ich hier irgendwie massiv widersprechen will, aber ich glaube, die tiefe Rolle und die Speed-Rolle, die hat zum einen Wandale Robinson, wenn er zurückkommt, als Receiving-Waffe. Und ich bin auch immer noch gespannt. Wir haben alle Justin Jefferson, als er in die NFL gekommen ist, eher so als Slot-Waffe gesehen und er hat im College fast nur Slot gespielt. Dieser Typ hat Speed. Also was ist denn, wenn der die Deep Targets und einfach die Downhill-Snaps bekommt? Ich glaube, da gibt es Alternativen, aber ich versuche halt auch nur meinen Standpunkt zu verteidigen.
Ja, der muss halt auch erstmal zurückkommen, ne?
Ja, ich meine, also wirklich eine Gefahr ist da vielleicht Jalen Hyatt, der da neu dazugekommen ist. Das sehe ich definitiv auch. Aber da bin ich halt noch ein bisschen skeptisch, wie sehr seine Rolle gleich im ersten Jahr da ist. Und vielleicht noch was anderes, was ich noch ergänzen wollte. Du hattest vorher den Coach angesprochen. Ich finde diese Bad Guy-Sache, daran habe ich gar nicht gedacht. Das finde ich auch einen ganz spannenden Blickpunkt. Ich finde einfach nur grundsätzlich, die Offense ist besser als die Raiders, aber vor allem finde ich halt den Coach Brian Daboll deutlich, deutlich besser als Josh McDaniels. Also da finde ich halt, McDaniels war halt auch einfach kein guter Coach letztes Jahr und da finde ich, hat er einfach nochmal ein Upgrade bekommen und auch mit Kafka, dem OC, ich glaube, ist es einfach ein du, die eine richtig gute Offense zusammenstellen können. Und deswegen glaube ich, dass er eben an seine Spitzenzeiten heranreichen kann, weil das darf man nicht vergessen. 2020 hatte der ein richtig krasses Jahr, wo der 14,1 oder 14,5 Punkte pro Spiel hingelegt hat. Das sind Zahlen, die die Kelce zum Beispiel so die letzten Jahre ungefähr hatte, oder auch Andrews, also wirkliche Top-Zahlen. Und dem traue ich zu, in die Richtung zumindest nochmal zu gehen. Also nicht ganz so hoch, aber in die Richtung, wie gesagt, zu gehen. So, wenn dann kein Gegensprech mehr kommt, dann kommen wir zu unserer klaren Nummer 4, George Kittle. Der hat dann 68 Punkte, also Waller und Pitts hat 59, da sieht man nochmal den Abstand. Ja, der ist unsere 4.
Jetzt fängst du mal
an. Ich? Ja, ich habe ihn am höchsten. Ich frage mich, wo ihr ihn habt, wenn ich ihn am höchsten habe, aber gut. Weil ich habe ihn selber, ja gut, ich habe ihn auf 2 tatsächlich. Deswegen wahrscheinlich am höchsten. Ja, George Kittle. Ich dachte, als ich das Ranking gemacht habe, dass George Kittle nicht meine Zahl ist. Aber dann habe ich mir nochmal angeguckt, ja, was der so bisher geleistet hat. Und 2019 hatte der 12,9 Yards per, nicht Yards, Punkte pro Spiel. 2020 12,6. 2021 11,6 und 2022 11,4. Also es wird schon immer weniger, das ist auf jeden Fall sichtbar, aber das sind halt immer noch Zahlen, die so nah beieinander sind, das findest du bei Tight Ends selten. Also du findest selten einen Tight End, der so extrem stabil abliefert und vor allem auf dem Niveau. Ich meine, bei Kelce ist es nochmal eine andere Sache, aber wie gesagt, das ist so stabil. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, weil das ist bestimmt ein Argument, was gleich Markus bringen wird, von wegen, jetzt ist ja auch CMC da und dies und jenes. Ich habe mir mal angeguckt, nachdem CMC da ist, hat er sogar mehr Punkte pro Spiel gehabt als davor, nämlich 13,6. Wie gesagt, über die gesamte Saison hat er 11,4. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, okay, wie sah es denn mit Purdy aus in den letzten Spielen? Da hatte der 14,2 Punkte pro Spiel sogar. Und gerade jetzt auch die letzten vier Spiele, in den letzten vier Spielen hatte der 7 Touchdowns und war nochmal richtig stark eingebunden. Und wenn er das mit in die neue Saison nimmt, ist das für mich ein richtig guter Kandidat. Und hat mich mehr überzeugt als, ja, die anderen Kandidaten. Wobei man natürlich klar sagen muss, meine Nummer 1 ist natürlich schon nochmal meilenweit davor.
Ja, also ich bin da total bei dir. Kittle ist meine 4. Und ich glaube auch, dass der weiterhin eine Rolle haben wird. Weil man halt auch gesehen hat, dass es mit Brock Purdy funktioniert. Und er da auch noch punkten konnte. Oder wer auch immer bei den Niners jetzt Quarterback sein wird. Je nachdem, wer sich wann verletzt in der Saison. Aber ich sehe da definitiv eine Rolle. Und ich denke immer wieder dran zurück. Es ist gar nicht so lange her. Da hat man in Fantasy-Kreisen relativ transparent drüber diskutiert, wer ist jetzt eigentlich gerade Tight End 1, Kelce oder Kittle. Und ja, ich sage mal, Kelce hat sich nochmal weiter in eine Richtung entwickelt, vor allem was seine Receiving-Skills angeht. Aber Kittle ist einfach sehr vieles bis fast alles davon, was man bei einem Tight End sehen will.
Ja, dann kann ich ja mal reinspringen. Also für mich ist Platz 2 bis 4 positionsübergreifend das klarst abgegrenzte Tier, was so nah beieinander ist wie sonst nirgendwo anders. Die drei sind bei mir wirklich im Haaresbreite auseinander und ich kann die im Prinzip hin und her schieben, wie ich will. Ich habe George Kittle jetzt auf die 4 gerankt. Liegt einfach daran, dass er, ich glaube, am 10.8. eine Adduktorenzerrung erlitten hat und noch nicht ganz wieder fit ist und noch nicht wieder im Training eingestiegen ist. Das dürfte wahrscheinlich keinen großen Impact haben, aber ich habe jetzt einfach mal nach den Tiebreakern gesucht, um meine Platz 2 bis 4 irgendwie auseinanderzuhalten. Und das war halt so ein Punkt, wo ich ihn dann an die 4 gesetzt habe. Bei den anderen beiden habe ich auch einen Tiebreaker, den ich gleich noch sagen werde. Aber so generell, der kann ohne weiteres auch 2 werden. Ich sag mal so, Travis Kelce, wenn der mal eine schlechte Saison hat, kann auch der runterrutschen, dann wäre auch Kittle theoretisch möglich für eine 1 sogar.
Gut, dann sage ich auch noch ganz schnell was. Ich habe Kittel und Pitts in einem Tier, alleine auch. Sehe die sehr ähnlich, gerade auch aus dem Grund, dass, was ihr schon gesagt habt, die haben beide einen guten Running Back und ich finde, das eröffnet für Titans einfach immer sehr viele Räume. Und ja, mehr muss ich zu Kittel eigentlich auch gar nicht sagen. Und der ist einfach ein geiler Typ. Da geht es auch wieder um
das Gefühl,
ums Gefühl beim Draft. Ich will halt auch mit jemandem mitfiebern, wenn ich den schon in meinem Team habe. Habe ich Bock drauf.
So, dann kommen wir zum dritten Titan. Da halte ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen zurück, beziehungsweise bei den nächsten beiden sogar. Hawkinson ist unser dritter Titan, knapp, also 71 Punkte, dann 3 Punkte vor Kittel. Wenn ich es richtig sehe, hab ich, Björn und Dominik den jeweils auf 3 und ja, Markus nur auf 4, deswegen fang du gerne mal an.
Ja, ich habe gerade schon gesehen, ich habe das beim Abschreiben vertauscht. Kittel ist meine 4 und Hawkinson ist meine 5. Ich bin bei Hawkinson irgendwie so ein bisschen skeptisch, so aus dem Prinzip. Er ist jedes Jahr so als die Hoffnung angepriesen geworden, als er noch bei den Lions gespielt hat und wurde dem irgendwie nie so ganz gerecht in das Top-Tier oder in die ganz hohe Güteklasse reinzukommen. Sondern war eher so punktemäßig auf einer Schwelle mit Freiermuth, Ingram, Goddard. Er hatte dann letztes Jahr mal einen krassen Outlier und das Ganze halt aber auch in Anführungsstrichen nur wegen einem übelsten Ausrasterspiel bei den Lions. Da hat er 2 Touchdowns gefangen und 12 Targets bekommen in einem Spiel und hat dann halt als faktisch Wide Receiver 2 bei den Vikings auch nochmal ordentlich zeigen und liefern können, als er getradet wurde. Ich glaube, es wird da eine Regression geben und deshalb bin ich da eher skeptisch und sehe ihn nicht so als Top 3, Top 4 Tight End, wie er gerade gemacht wird.
Also vielleicht noch kurz als Ergänzung, er hatte auch bei den Vikings einmal so ein richtig krasses Spiel mit 13 Targets, 109 Yards und 2 Touchdowns. Ja. Also hatte er zweimal, was natürlich seinen gesamten Percentage ein bisschen hochzieht. Oder was heißt Percentage, seine Gesamtpunktzahl hochzieht.
Ja, gibt es nicht viel zu ergänzen. Bei mir ist er auf der 3 in dem gleichen Tier wie der gleich noch kommt und George Kittle und nur um Haaresbreite hat er Platz 2 oder Platz 4 verpasst bei mir. Für mich TJ Hawkinson deswegen einen Tick höher als Kittle, weil er einfach aus seinen wahnsinnig vielen Receptions auch irre viel gemacht hat. 914 Yards, damit ist er als einziger Tight End neben Travis Kelce auch nur ansatzweise Richtung 1000 unterwegs gewesen. Kelce ist eine eigene Liga, brauchen wir nicht drüber reden, aber TJ Hawkinson war einfach ein echt wichtiger Teil der Offense und das wird er wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder sein. Mhm.
Ja, also wie gesagt, ich hätte gedacht, bevor ich die Rankings mache, dass Hawkinson klar meine 2 ist, weil ich einfach doch den beiden Vikings letztes Jahr sehr, sehr spannend fand. Aber wie gesagt, wenn nachdem ich so ein bisschen in die Stats eingetaucht bin, fand ich es eben überraschend, wie ja, dass auch Kittel einfach besser war letztes Jahr als Hawkinson, zumindest nach Punkten pro Spiel. Und ja.
Das waren ja die Touchdowns, ne? Also 11 Touchdowns zu 6 Touchdowns. Das hat dann den Ausschlag gegeben. Klar. Sowohl was Receptions als auch Yards angeht, war Hawkinson besser.
Ja, das ist ein guter Punkt noch zur Ergänzung. Ja, deswegen, aber irgendwie sehe ich dann Kittel mit seiner Konstanz dann doch ein bisschen davor. Dann kommen wir zu unserer 2. Ich denke, das dürfte jetzt keinen überraschen, wer das dann ist. Nämlich Mark Andrews, 2 Punkte vor Hawkinson. Ich war am kritischsten mit Platz 5. Und ihr habt den jeweils alle auf Platz 2. Ich kann vielleicht nochmal sagen, warum ich ihn vielleicht auf Platz 5 habe. Aber versuche mich da jetzt möglichst kurz zu halten. Er hatte 10,3 Punkte pro Spiel letztes Jahr, also ungefähr die Range mit Hawkinson und also halt Titan 4, 5. Was ich aber besorgniserregend finde, er hatte nach Woche 6 nur noch 6,5 Punkte pro Spiel. Insgesamt hat er nach Woche 6 noch 58 Punkte gemacht. Ich weiß nicht, woran es lag, aber Opportunity war eigentlich da, weil Bateman war irgendwie verletzt, war nicht, und wenn er fit war, war er nicht gut. Das gleiche bei Duvernay, es war gefühlt nichts da, außer Likely, der in seiner Rookie-Saison dann teilweise immer mal wieder Flashes gezeigt hat. Und jetzt ist die Offense, jetzt Bateman ist fit, es kam Aguilar dazu, es kam OBJ dazu und es kam natürlich First-Round-Wide-Receiver Flowers dazu. Die Offense ist insgesamt jetzt besser aufgestellt im Receiving-Game und er konnte mich eben letztes Jahr nicht überzeugen. Ich fand ihn, wie gesagt, gerade nach Woche 6 eher eine Enttäuschung. Und da frage ich mich halt, ja, ob sich der Trend bestätigt und wie viele halt dieses Jahr mit mehr Konkurrenz machen kann. Und gleichzeitig finde ich halt die Offense auch also insgesamt nicht so besonders gut. Also im Run-Game gibt Lamar halt was, aber im Passing-Game, was ja mehr, also es soll ja mehr Richtung Passing-Game ausgerichtet werden, bin ich halt noch ja, sehr unschlüssig, wie gut es dann sein wird. Und ja, deswegen sehe ich Andrews nicht so.
Ja, ich habe ihn auf der 2 und ich hatte eben gesagt, ich habe einen klaren Tiebreaker, warum er dann vor den anderen beiden landet. Das ist für mich die Offense, wie die kommende Saison aussehen wird. Letzte Saison war es eine klare Run-Offense mit Lamar als dem hauptsächlichen Runner. Die haben ganz klar die Zeichen auf Passing gestellt. Und ich war vor 2 Wochen bei den Ravens im Podcast zu Gast und konnte da mit denen im Vorgespräch so ein bisschen quatschen. Die haben mir so ein bisschen aus dem Trainingscamp erzählt, was sie bis dahin gesehen haben. Es muss wohl so sein, dass Baltimore mit wahnsinnig vielen RPOs arbeitet, mit Screens, mit einer sehr, sehr kreativen Offense, mit einem Playcalling, was irgendwie sehr dynamisch ist. Ich kann mir extrem gut vorstellen, dass trotz dieser Konkurrenz durch Zay Flowers und OBJ, die reingekommen sind, und Bateman, der ja schon da war, Mark Andrews da eine ganz wichtige Rolle spielen wird, weil er eben der Typ ist, der auch blocken kann, weil er eben der Typ ist, der dann aus dem gleichen Look die unterschiedlichen Plays rausarbeitet, die dann die Defenses vor Probleme stellen wird. Deswegen ist er bei mir auf die 2 gerutscht.
Ja, ich sehe halt tatsächlich bei den Ravens, auch wenn man immer nachsagt, dass Lamar nicht so ein guter Passer ist, aber die haben eins der tiefst und best aufgestelltesten Wide Receiver Corps eigentlich, was es so in der Liga gibt. Ich bin gerade nochmal auf Sleeper gegangen und die Namen sind alle bekannt. Du hast den Rookie Safe Flowers, du hast Rashad Bateman, wenn der wieder fit wird, der eine richtige Maschine ist. Du hast mit OBJ, der, ja, weiß man nicht, wie er wiederkommt, aber die Namen sind einfach gut. Devin Duvernay war nicht schlecht letztes Jahr, hatte gute Ausraster aber zwischendurch gehabt, für den Best wohl bestimmt sehr interessant. Und auch Nelson Aguilar mit seinen Klumphänden schafft es ab und zu mal, seinen Touchdown zu holen. Und genau das ist für mich der Grund, warum der Titan wieder gut funktioniert. Allgemein wie was in der Mitte gut funktioniert, weil das Spielfeld wird wahrscheinlich sehr weit wieder nach außen breit gemacht und dann bleiben halt die Plätze für hoffentlich einen fitten J.K. Dobbins und dann auch für Mark Andrews. Deswegen bei mir ganz klar Nummer 2, was heißt ganz klar, zusammen mit TJ Hockenson ein Tier auf 2 und 3.
Mhm. Ich glaube, damit können wir dann Andrews auch rund machen und der zu unserer Nummer 1 kommen. Und ich glaube, da gibt es also eine klarere Nummer 1 wird man auf keiner Position, denke ich, finden.
Taysom Hill, ne?
Im gesamten.
Ja. Aber super.
Ja, genau, Taysom. da gibt es im ganzen ja, Fantasy-Universum, glaube ich, absolute Einigkeit. Kelce, ich glaube, viel müssen wir da auch gar nicht argumentieren. Ich habe mir einfach noch ein paar Zahlen rausgeschrieben, weil ich die auch vorher schon teilweise erwähnt hatte. Also Kelce hatte in den letzten 4 Jahren 12,9, 17,4, 13,6 und 15,4 Punkte pro Spiel. Das war halt fast immer ein Top-Wert. Wie gesagt, Waller war 2020 mit 14,1 Punkten nah dran. Also ja, zumindest mal an die normalen Zahlen ranzukommen. In dem Jahr hatte dann Kelce die 17,4, deswegen hat es nicht gereicht. Und Andrews hatte tatsächlich letztes Jahr vorletztes Jahr Kelce über, ja, drüber gegangen mit 14,6, aber ja, sonst ist es sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, Kittle kam da teilweise noch ran, aber sonst gab es eigentlich nie einen Titan, der mehr als 12 Punkte pro Spiel hatte. Und ja, letztes Jahr wäre Kelce bei uns in unserem System besser als Chase gewesen. Er wäre der 6. Wide Receiver, der 7. Running Back gewesen. Und wie gesagt, unter den Titans die klare 1. Und ansonsten kann man noch sagen, das ist vielleicht das, was es auch am eindrücklichsten macht. Kelce hatte 110 Receptions Hockenson hatte als Zweiter 86 und es gab sowieso nur 6 Titans, die mehr als 60 hatten. Das heißt, er hatte also fast doppelt so viele wie der 7. Titan. Und das ist halt, finde ich, absolut absurd. Also das findest du auf anderen Positionen auf gar keinen Fall. Und da ist halt natürlich ein riesen Drop-off. Und das zeigt sich eben auch, dass sich dann Kelce dann in den Drafts in Runde 1 auf jeden Fall zu finden ist, teilweise sogar in den Top 3, Top 4 Picks.
Ja, also du hast ja schon eigentlich alles Zahlenmäßige zusammengefasst. Ich würde noch mal einen Blick auf die Rolle werfen wollen. Ich finde es super spannend. Kansas City mit Patrick Mahomes ist eine mega Passing-Offense. Ja, wir wissen alle, was die imstande sind zu leisten, was für Comebacks die gespielt haben, was für eine unglaublich explosive Offense die aufs Feld bringen, gerade durch die Luft. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wer da letztes Jahr Receiver war und wer es dieses Jahr ist. Ja, letztes Jahr war es noch Juju, dieses Jahr ist Kadarius Toney da, Sky Moore, Marcus Valdes-Scantling. Jetzt haben sie noch Rashee Rice dazu, Richie James. Im Prinzip ist das alles Wide Receiver maximal 2, eher 3. Also nichts, was irgendwie gut wäre. Man könnte also formulieren, das unglaubliche Passing-Game der Kansas City Chiefs ist Travis Kelce. Und damit ist eigentlich alles gesagt.
Das andere Extrem wie bei den Ravens, ne? Also ja, da genau. Ist es halt einfach, weil er der beste Catcher sozusagen ist, deswegen wird er angeworfen. Und bei den Ravens ist es eher so, ey, es gibt viele Möglichkeiten und oft ist Andrews einfach frei. Und beide Wege können halt echt erfolgreich sein für die Tight End Positionen. Finde ich super interessant, ja. Aber ihr habt zu Kelce eigentlich alles gesagt. Er ist. Mir bleibt nur dazu, er ist einfach genauso wie Kittel ein geiler Typ.
Ja, das ist unbestritten. Vielleicht noch einen Aspekt. Eigentlich ist seit 3 Jahren die Rede davon, dass irgendwann der Decline kommen muss. Der ist 33. Ne? Das ist jetzt auf der Position auch gerade nicht mehr unbedingt der Jungbrunnen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich den, was diese Leistungsfähigkeit im Alter angeht, so auf dem Tom Brady-Level, ich habe das Gefühl, der kann noch 5 Jahre spielen.
Ein kleiner Fun-Fact meinerseits noch. Man hat ja letztes Jahr gesagt, oder auch die letzten Jahre, er ist immer dieser der Spieler, der einen Unterschied im Fantasy machen kann, wenn du diesen Positional Value da mitnimmst und so weiter. Ich habe es geschafft, mit Travis Kelce letztes Jahr in einer Liga nicht in die Playoffs zu kommen. Also hört lieber auf die anderen 3.
Chapeau. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, also zu dem Drop-Off kann ich vielleicht noch kurz sagen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass der tatsächlich auch kommt. Aber wie du schon sagst, der kann auch erst in 3 Jahren oder was weiß ich, wie lange der noch spielt, kommen. Oder halt auch letztlich nie. Deswegen ist es halt... Also ich würde ihn halt dieses Jahr draften und wenn jetzt dieses Jahr der Drop-Off kommt, dann ist es so, du musst damit leben. Aber ich glaube, wenn es Drop-Off ist, dann ist es schon deutlicher und dann ist es so. Aber ich glaube, der wird halt immer noch gut sein.
Ich würde gerne noch einen Aspekt beleuchten in Sachen Draft-Strategie und was ist denn ein guter Draft-Spot, um Kelce zu nehmen. Für mich ist so der Sweet-Spot im Moment Platz 5. Dann an 1,05 Kelce nehmen und hoffen, dass in der zweiten Runde Mahomes zu dir fällt, weil dann hast du Mahomes und Kelce den Stack. Das ist unschlagbar. Also dass wir, wenn ich irgendwie auf die 5, 6, 7 komme, wird das mein Ziel sein.
Vielleicht müssen wir echt nochmal versuchen, diese Woche zu schaffen, doch nochmal eine kleine Draft-Strategien-Folge zu machen. So im kleinen Format, weil ich glaube, das könnte einigen unseren Hörern helfen, bevor dann Samstag die Slow-Drafts schon losgehen. Aber genau das wäre eine Frage, die ich nachher auch noch hätte. Was ist euer Lieblingsspot dieses Jahr? Weil jetzt kurz, falls wir es nicht mehr schaffen, dass man das vielleicht schon nochmal abgreift. Aber ich will nicht vorweg.
Wir haben noch eine Mailbag-Folge oder sowas. Das, ja, genau. Perfekt. Wir finden eine Möglichkeit, das noch einzubringen.
Wahnsinn.
So, bevor wir jetzt die ganze Folge schließen, denke ich, kann jetzt jeder noch einen Spieler nennen. Und wir begrenzen es, weil wir jetzt auch schon gut vorangeschritten sind, auch wirklich auf einen Spieler. Ich hoffe, dass Björn mir nicht meinen Spieler wegnimmt. deswegen kannst du dich ja vielleicht auf einen anderen Spieler fokussieren. Und ansonsten, wer möchte anfangen? Markus hat schon lange nicht mehr geredet, deswegen feuerfrei, gerne.
Okay, dann fange ich gern an. Mein Sleeper oder mein My Guy Tight End, ich habe ihn eigentlich auch nur auf 19 gerankt dieses Jahr. Ist tatsächlich Irv Smith. Ich bin irgendwie schon immer so ein bisschen noch Irv Smith Believer, auch wenn der jedes Jahr aufs Neue enttäuscht hat und immer wieder angeschlagen war. Aber ich finde, jetzt gerade bei den Bengals hat man schon mehrfach gesehen, dass Burrow durchaus dazu in der Lage ist, einen Tight End gut aussehen zu lassen. Also sei es Uzoma oder sei es Hurst, auch wenn Hurst letztes Jahr nicht die krassen Fantasy-Punkte abgerissen hat, wie zu vermuten war. Aber ich finde, rein von seinen Receiving-Qualitäten ist Irv Smith der talentierteste Tight End, den Burrow je bei sich hatte. Und deswegen traue ich ihm zumindest für den Start der Saison irgendwie zu, Fantasy-relevant Punkte aufzulegen. Und jetzt lasst mich nochmal schnell nachschauen, wenn die App schnell aufgeht. Seine ersten Matchups, es geht auf jeden Fall zwischendrin gegen die Ravens. Es fängt an gegen die Browns und dann gegen die Ravens. Also gerade die Ravens haben jetzt keine absoluten Götter als Cover-Linebacker. Ich glaube, da gibt es Räume gerade für den Tight End, der auch Bälle fangen kann. Deswegen, ich würde versuchen, so in den letzten 2, 3 Runden einen Irv Smith irgendwie abzufangen und mit dem erstmal die Saison starten.
19 hattest du gesagt, das ist deine Platzierung, ne?
Wie bitte?
Auf 19 hattest
auf
du
ihn, auf 19, ne? Habe ich den, ja.
Ja, ich habe ihn auf 23. Ich gehe das alles nicht mit. Ich habe den überhaupt nicht hoch. Also, aber das ist also eine persönliche Vorliebe in dem Level, wo wir uns da bewegen. Deswegen ganz verallgemeinert. So ein Tight End kriegt man in der vorletzten oder letzten Runde. Und wenn ihr dann My Guy habt, dann go for it. Also damit kann man nichts verkehrt machen in den ganzen Runden.
Yes.
Mhm. Also ich fände es auf jeden Fall einen spannenderen Namen. Ich habe den zusammen mit Dominik auf 18, sehe ich. Also wir sind sogar noch höher als du. Ich bin einfach gespannt, wie das aussieht bei den Bengals, aber ich würde ihn wahrscheinlich nicht draften dafür. Es ist halt nur eine 12er Liga und wenn man überlegt, bei mir ist ein Joku auf der 12 und den habe ich dann doch nochmal höher als ein Irv Smith. So viel Raum ist dann da auch nicht mehr, dass man sagt, okay, dann nimmt man den, außer man hat jetzt einen der förderen und der vorderen Leute und zum Beispiel Kittel verletzt sich und dann sagt man, okay, dann werfe ich dem die ersten 2 Wochen rein, weil der da noch nicht fit ist oder so. Das vielleicht, aber sonst sehe ich es eigentlich nicht. Ja, wer möchte? Dominik oder Björn oder soll ich?
Entscheid du.
Dann fange ich vielleicht an. Dann mit Björn will meinen Spieler nicht wegnimmt. Weil ich habe nämlich auch, ich bin glaube ich der Einzige, der nämlich einen Spieler doch in meiner Platte, oh nein, Björn hatte auch einen Spieler in seiner Top 10, der nicht genannt worden ist bisher. Bei mir ist aber tatsächlich höher. Ich habe nämlich einen Spieler auf Platz 8, den ich in keinem Ranking irgendwo in den Top 20 gesehen habe. Nämlich Luke Musgrave von den Packers. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich der absolute Homer-Pick und hier, ja, hier die Green Bay-Liebe, aber ich habe es bei Watson schon gepredigt und predige es auch hier. Es kann gut sein, dass nicht einer von beiden, also dass nicht beide richtig gut werden, aber ähnlich wie bei Jacksonville mit Ridley und Kirk, einer von beiden muss gut sein. Und alles, was man bisher aus dem Training Camp hört bezüglich Musgrave, ist eigentlich positiv und ich könnte mir halt so gut vorstellen, ich hatte da auch mit Björn ein längeres Gespräch gestern drüber, Musgrave und Love, das könnte halt richtig gut klappen und wir haben halt in dieser Packers-Offense keine Veteran-Lösung, also muss es irgendein Rookie sein und ich finde, oder als halt ein Second-Year-Spieler wie Watson oder Dubs und ich finde, ein Tight End gibt dir halt nochmal mehr Sicherheit nochmal als ein Wide Receiver und auch wenn er dann ein Rookie-Tight End ist, glaube ich, wird der für einen Rookie-Tight End trotzdem früh eine richtig wichtige Rolle spielen. Ist auch ein vertikales Threat für die Packers und auch eine Speed, die man außerhalb von Watson vielleicht auch nicht so viel hat vielleicht. Und deswegen, ich finde, Musgrave ist einfach für das Passing-Game der Packers so interessant. Und wenn die Offense halbwegs gut läuft und Love gut läuft, ey, dann traue ich Musgrave auf jeden Fall zu, auf dem Niveau von einem Pat Freiermuth zu spielen. Also, was Freiermuth macht, ist jetzt für mich nichts, wo ich sage, das ist unerreichbar für einen Rookie-Tight-End. Und deswegen habe ich da meine, also Kincaid hatte ich dann ja auf 7, die beiden Rookie-Tight-Ends tatsächlich noch vor Freiermuth gesetzt. Einfach mit einem mit der Hoffnung, ein bisschen mehr Upside zu haben. Und Musgrave ist auf jeden Fall jemand, den man in der letzten Runde eigentlich noch kriegt, außer man hat mich in der Liga oder sowas.
Oder mich. Du hast ja eben gesagt, du hast ihn noch nie im Ranking in den Top 20 gesehen. Dann hast du dir unsere eigenen Rankings nicht angeguckt, denn ich habe ihn auch auf 11. Also auch das wäre sicherlich ein Spieler gewesen, den ich gerne genannt hätte.
Aber du bist bestimmt den anderen Rookie, ne?
Ich nehme gleich den anderen Rookie, ganz genau. Aber da komme ich gleich drauf. Vielleicht noch das eine Wort zu Musgrave. Die Packers brauchen ja irgendwen, der funktioniert. Ist, glaube ich, ein wichtiges Argument. Ich glaube nicht, dass die Packers irgendwie wahnsinnig erfolgreich sein werden. Ich glaube aber auch nicht, dass sie komplett verkacken werden. Und zwar deswegen, weil sie Matt LaFleur an der Seitenlinie haben. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, das Scheme wird super interessant. Und Luke Musgrave ist auch ein Tight End, der blocken kann, der aber auch Speed hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der keine wichtige Rolle in dem Scheme haben wird. Gerade für sowas wie Screens oder RPOs ist das einfach Gold wert, so einen Spieler zu haben. Ja, also ich bin super gespannt auf die Green Bay Offense. Ich traue denen zu, ein bisschen zu überraschen, und dann wäre Musgrave ein wichtiger Part. So, und jetzt dürft ihr uns gerne für unsere Käseköppe Homer Picks auseinandernehmen.
Nee, ich würde es den Packers wünschen, aber ich bleibe bei meiner Argumentation wie bei Kincaid. Ich würde Rookie Titans nicht so hoch nehmen. Deswegen landen die auch nicht in meinem Kader dieses Jahr.
Ja, dann kann ich vielleicht gleich nochmal rein.
Ja, kannst du auch machen. Gut. Und Björn, nachher im Off müssen wir gleich noch eine Wette besprechen. Ich habe da was im Kopf.
Ja, das finde ich gut, das können wir. Also für sowas bin ich auch auf, im On zu haben. Können wir gerne hier machen. Aber lass mich mal kurz noch meinen Pick für den Spieler, der jetzt irgendwie nicht genannt wurde, nennen. Ich würde gerne zwei nennen, denn ich habe noch zwei weitere Rookies ziemlich hoch. Sam LaPorta von Detroit habe ich sogar auf der 9. Und Michael Meyer habe ich back-to-back mit Luke Musgrave auf der 12. Ich glaube, bei beiden Spielern, dass sie auch da eine wichtige Rolle in der Offense kriegen. Gerade Michael Meyer in Las Vegas hat halt Davante Adams, und das war es so an Konkurrenz. Gut, ja, Markus, ich höre dich schon sagen, ist aber Jimmy G auf Quarterback. Ich sehe halt nicht, warum das nicht funktionieren soll. Ja,
das ist ein stabiler Game Manager. Jimmy G ist kein Qualitätsmerkmal, ne? Also.
Nee, eben. Aber es ist auch nicht unbedingt eine Katastrophe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da wieder dieses Game Manager trifft jungen Tight End, der stabile Hände hat, greift. So. Und wenn wir Sam LaPorta nehmen, der ist halt einfach auch im Blocking extrem stark. Und ich glaube, dass die Detroit Offense sowas braucht.
Aber bringt die ja nichts fürs Fantasy.
Ja, nee, der ist gleichzeitig ja auch ein guter Passcatcher. Also das ist genau das, was ich meine.
Der einfach oft auf dem Feld steht, das meinst du?
Ja, ganz genau. Der wird in dieser Offense auch eine wichtige Rolle haben. Zumal auch in Detroit ja jetzt nicht unbedingt die Crème de la Crème der Receiver spielt, außer Amon-Ra.
Hm. Ja, würde ich auch zustimmen. Ich habe vielleicht noch ein kurzes Nugget bezüglich den Rookie-Titans in diesem Draft. Seit 2010 gab es kein Jahr, wo in den ersten zwei Runden so viel Tight Ends ging wie dieses Jahr. Das sind dieses Jahr 6 Stück. Davon sind es 4 wurden genannt. Luke Schoonmaker von den Cowboys und Brandon Strange von den Jaguars wurden nicht genannt bis jetzt. Oder werden wahrscheinlich auch nicht genannt in der Folge jetzt. Aber sonst, das waren alles Second-Round-Picks. Und wie gesagt, es gab seit 2010 keinen Jahrgang, der so stark war. 2017 gab es mal 5 Picks. Mit wo Njoku, ein Engram und ein O.J. Howard zum Beispiel drin waren. Aber sonst gab es häufig ein oder zwei Titans vielleicht in den ersten zwei Runden. Also dieses Jahr ist schon ein sehr krasser Draft-Klasse, und deswegen freue ich mich so sehr auf die Rookie-Titans dieses Jahr. Das wird mir in Fantasy sehr viel Spaß machen.
Gut, dann werde ich das mal abschließen hier mit meinem letzten Pick, meinen Sleeper, und den würde ich auch tatsächlich nur zum Stream verwenden. Ich stelle mir das so vor, es ist eine Liga, wo tatsächlich dann so ab Runde 13 schon der, oder 12, 13 schon der zweite Titan gepickt wird, und dann kommt meine Nummer 15 ins Spiel, nämlich Juwan Johnson. Wenn ich dann nämlich noch immer kein Titan gepickt habe, nehme ich den super gerne in Runde 13, 14 und gebe dem in den ersten Spieltag. Ob ich ihn dann weiter behalte, überlege ich dann. Aber gegen Tennessee traue ich ihm einiges zu mit New Orleans. Und der hat auch echt, ich glaube, er hat auch letztes Jahr schon über 100 Punkte gemacht. Ich habe jetzt gerade die Statistik nicht vor mir. Aber das ist für mich ein geiles Matchup. Und nach Woche 1 gucke ich dann weiter. Ich glaube, danach kommt Carolina. Da könnte man tatsächlich noch behalten. Und dann, ja, aber sowas, das ist für mich so ein typischer Streaming-Titan, wenn ich jetzt am Ende noch dringend was brauche und schon viele vorher gegangen sind.
Okay. Ja, finde ich eine interessante Option auf jeden Fall.
Mhm, ja, gefällt mir auch gut. Fällt so in die gleiche Riege wie Mike Gesicki oder Chico Conquo oder Greg Dulcich. Das ist alles sowas, was man streamen könnte.
Die habe ich, ja, Gesicki ja. nicht, aber die anderen habe ich back-to-back-to-back sozusagen.
Ja,
genau.
Ja, oder auch ein Higbee oder ein
Everett. Genau.
Das sind auch Everett. So Namen, die einfach irgendwo...
Ich hätte tatsächlich noch eine Frage vielleicht, weil wir alle einen Spieler nicht in der Top 20 haben. Der Name ist vorhin schon mal einmal zwischendrin gefallen. Mich würde ganz kurz eure Haltung zu Zach Ertz interessieren.
Ah, jetzt.
Da bist du mich auf den falschen Fuß. Ich habe keine Infos über den, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch...
Ich hab vorhin extra nachgelesen, er läuft wohl schon wieder Routen und trainiert mit.
Okay.
Seit ungefähr einer Woche. Es ist halt aber trotzdem diese Saison die Cardinals Offense. Also inwieweit will man da dabei sein, ne?
Zum einen das, zum anderen finde ich ihn relativ wurscht, um ehrlich zu sein. Also, wie gesagt, da kommt halt nur, dass du erstmal nicht die Bälle von Kyler Murray, sondern von Colt McCoy bekommst. Noch dazu, für mich ist es, um es kurz zu machen, einfach kein Titan, der in Down-to-Talk-Ligen interessant ist. Das bei so Sachen wie unsere Super-Duper-Titan-Flex-Liga oder irgendwelche Spielchen, wo man mehr Titans hat, ist das sicherlich was anderes oder in sehr tiefen Formaten. Aber in unserer Down-to-Talk-Liga sehe ich nicht, dass Ertz in irgendeiner Art und Weise relevant ist.
Und seine Verletzung darf man halt auch echt nicht unterschätzen. Er ist immer noch nicht zurück. Ja, du sagst, er läuft schon wieder Routen. Aber weißt du, ob er nicht irgendwie das jetzt zu früh erzwingt? Also ich bin sehr skeptisch, dass er das leisten kann.
Ich habe auch überlegt, ob ich ihn reinnehmen will und habe ihn ganz bewusst rausgelassen. Er ist irgendwie 28, 29 bei mir. Aber ich finde ihn halt ganz schwer messbar durch diese Injury und durch die vielen Gegebenheiten, die gerade bei den Cardinals so einhergehen.
Ja.
Ja, ich hatte ihn ja vorher auch kurz genannt, bei den er war letztes Jahr bei Punkte pro Spiel nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er gemacht hat, aber hatte da irgendwas 9 Punkte oder sowas. Also war letztes Jahr tatsächlich, bevor er sich verletzt hat, auch gar nicht so schlecht unterwegs. Aber viele Spiele waren es nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Also deswegen auch nicht so aussagekräftig. Gut, dann sind wir, glaube ich, jetzt doch hier recht gut durchgekommen. Ich habe es befürchtet, dass es eine lange Folge wird. 1:17 ist jetzt auch schon relativ lang. Ich glaube auch unsere längste Position.
Ist auch die beste Folge, Position.
Das kann man vielleicht so sehen. Es überrascht mich also, aber gut. Habe ich ein bisschen was zum Schneiden, ist auch nicht übel. Weiß ich schon, was ich morgen mache. Ich danke euch fürs Dabeisein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gleichfalls, danke.
Danke fürs Hosten.
Und man hört sich dann die Tage, wie gesagt, irgendwas vor dem Start oder zum Start wollen wir vielleicht noch machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Und ansonsten habe ich ja schon versprochen, dass wir bis September, bis die Saison losgeht und da noch die ein oder andere Folge oder der ein oder andere Stream noch kommt. Also viel Spaß dabei und ja, ciao.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Achso, sagen wir alle tschüss. Dann ciao, ciao. 'Pjörn, wir sind der Community noch die Wette schuldig.
Ja, ich habe mein
Vorschlag wäre, ich habe nämlich ja jetzt dann im Nachhinein jetzt mal alle Rankings mehr angeguckt und ich habe tatsächlich gesehen, dass du wirklich unter deinen Top 15 alle 4, die wir heute besprochen haben, alle 4 Rookie-Titans da drin hast.
Ja, ist korrekt.
Sogar, der letzte ist sogar auf 12, noch nicht mal auf der 15.
Ja.
Und jetzt wäre meine Wette. Glaubst du, dass das auch am Ende alles wirklich so passiert und die Fantasy weiß, natürlich, wenn sie so und so viele Spiele auch machen während der Saison, das schaffen, weil ich würde da sehr gerne gegenwetten.
Ja, nee, das glaube ich natürlich nicht, dass wirklich alle da oben landen. Ich glaube aber, dass alle das Potenzial haben und deswegen würde ich da auch drauf gehen. Ich würde mich aber auf eine Wette einlassen. Einer von den vier Rookies ist Top 10 am Ende der Saison.
Boah, nee. Ah,
ja, das ist dir dann wieder zu eng, ne?
Ja, das ist mir. Hättest du jetzt zwei gesagt, hätte ich wahrscheinlich direkt
abgeschaltet. Weißt du was? Wir machen zwei. Zwei sind Top 10.
Ja?
Ja.
Okay, da sage ich mit, dass das nicht funktioniert. Okay, gut. Wir brauchen einen Wetteinsatz. Was könnten wir machen?
Das kann ich dir sagen. Ich bin ja hier, ich sitze ja hier in der Eifel. Und in der Eifel gibt es schönes, leckeres Bier, belgisches Bier unter anderem. Ich stelle dir ein kleines Paket von drei, vier Fläschchen zusammen, wenn ich verliere.
Okay, hast du schon, ich habe dir schon aus unserer Region Bier mal mitgebracht, ne?
Ja, ich hatte schon das Vergnügen, diese Kasseler Brauerei zu kosten. Die war auch sehr lecker. Insofern, ich würde mich auch mit zwei, drei, vier leckeren Bierflaschen bestechen lassen dann.
Ansonsten hätte ich als Gegenangebot, ich schicke dir eine leckere Flasche von meinem Lieblingswein vorbei.
Ja, den nehme ich natürlich auch sehr gerne. Cool, haben wir einen Deal.
Super, dann machen wir es so. Perfekt.
Jetzt müssen wir nur noch Lutz.
Genau, wir müssen das aufschreiben, sonst vergessen wir das bis zum Ende. Ganz wichtig. Und auf jeden Fall auch im Podcast dann drüber sprechen, wie es ausgegangen ist.
Ja, das denken wir dann hoffentlich dran.
Alles klar.
Gut, dann tschüss zusammen.
Ciao.